NDR Info. Redezeit.
Alt und jung im Unternehmen verstehen sich Babyboomer und Generation Y. Unser Thema heute Abend in der Redezeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Etwa alle 15 Jahre wächst eine neue Generation mit unterschiedlichen Werten heran, jedenfalls wenn man den Sozialwissenschaftlern glauben darf. Sie haben die Geburtsjahrgänge nach 1965 mit Buchstaben klassifiziert. Erst kam die Generation X, es folgte die Generation Y und schließlich die Generation Z. Die einen zeigen wenig Ehrgeiz im Beruf, die nächsten setzen vor allem auf Selbstbestimmung am Arbeitsplatz. Und die Jüngsten fordern klare Grenzen der Belastung im Job. Sind das Klischees oder gibt es wirklich typische gemeinsame Charakterzüge innerhalb einer Generation? Und wie kommen Sie alle mit den älteren Kolleginnen und Kollegen aus, die aus den geburtenstarken Jahrgängen kommen? Darüber wollen wir heute Abend diskutieren. Mit Ihnen und mit Expertinnen und Experten, die wir in unsere Sendung eingeladen haben. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08 und dreimal die 0, 441 und dreimal die 7. Oder beteiligen Sie sich übers Internet an unserer Sendung. ndr.de/redezeit ist unsere Internetadresse. Suchen Sie sich auf der Seite das Thema der heutigen Sendung heraus und klicken es an, dann können Sie uns von dort eine E-Mail schicken. Man bezeichnet sie als die Generation Y oder auch Generation Y, die Frauen und Männer, die in den 80er und Anfang der 90er Jahre geboren wurden. Sie dominieren immer stärker die Belegschaften in den Betrieben. Ihnen wird eine ausgeprägte Teamfähigkeit attestiert, aber auch eine gewisse Distanz zum Arbeitsleben, der Wunsch nach klarer Abgrenzung zum privaten Leben. Neudeutsch eine ausgewogene Work-Life-Balance. Dazu trägt sicher auch bei, dass die große Zahl der älteren Babyboomer die meisten Schlüsselpositionen besetzen, übrigens nicht nur im Berufsleben. Kann das auf die Dauer gut gehen? Was denken Sie? Machen Sie mit bei der Redezeit auf NDR Info. Hier noch einmal unsere Telefonnummer 08000 441777. Was ist den verschiedenen Generationen wirklich wichtig? Selbstverwirklichung über den Beruf oder eine stimmige Work-Life-Balance? Thomas Sambol hat Leute auf der Straße gefragt, wie wichtig ist Ihnen angesichts Ihrer unterschiedlichen Werte die verständnisvolle Zusammenarbeit zwischen älteren und jüngeren Mitarbeitern in Büros und Betrieben?
Also ich finde das super, weil ich der Meinung bin, dass man von der Expertise absolut profitiert. Die Expertise der Älteren im Job finde ich ganz wichtig, da ich ja zu der jüngeren arbeitenden Bevölkerung gehöre, merke ich das extrem. Ich finde es schade, dass es da häufig Probleme gibt. Ich kriege es zumindest immer mal wieder mit, dass es da so ein bisschen zwischen den Führungspersönlichkeiten, wenn dann alt und jung zusammenkommen, auch mal Probleme gibt, finde ich aber blöd.
Ich arbeite in einer sehr jungen Branche. Und ich glaube, da ist in diesen Branchen der Druck eher bei den Alten, dass sie sozusagen nicht weggeschwemmt werden. Und Ausbildung junger Leute ist für mich ausgesprochen schwierig, weil mir in vielen Bereichen auch der Zugang für die technischen Möglichkeiten fehlt und auch das Verständnis.
Vielleicht ist es auch verkehrt, weil man gleich das Du anbietet, sag ich mal so. Vielleicht sollte man da ein bisschen zurückhaltender sein, sich erstmal besser kennenlernen, nicht gleich alles ausschütten, ne? So nach und nach sich rantasten. Also ganz früher war es schon so ein bisschen, denke ich mal, respektvoller, ne? Ist egal in welchem Beruf.
Viele junge Leute haben heute nicht mehr so viel Bock zu arbeiten wie früher. Und wenn sie keinen Bock haben, ist natürlich schlecht. Aber wenn sie Lust haben, klappt das alt und jung zusammen.
Ich glaube, dass sich beide bereichern können. Ich glaube, sowohl die Jungen, die können frische Ideen mit reinbringen und eine frische Energie, als auch, dass die Jungen dann von den etwas erfahreneren, älteren Herrschaften dann auch was lernen können. Ich glaube, das befruchtet sich. Wenn beide wollen, wenn beide Seiten sich darauf einlassen, kann das, glaube ich, sogar sehr gut klappen.
Wenn die Richtigen zusammenkommen, dann läuft es auch gut. Und wenn man allen Beteiligten Respekt beibringt, dann, oder sie ein Verhältnis zu Respekt haben, dann ist es auch in Ordnung. Aber die Voraussetzungen müssen immer geschaffen werden. Und das ist letztendlich ja Erziehung.
Stimmen von der Straße, die Thomas Sambol zusammengetragen hat. Und damit zu unseren Gästen heute Abend in der Redezeit. Christian Scholz ist Generationenforscher und Professor für Personalmanagement an der Universität Saarbrücken und uns von dort per Telefon zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Scholz.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Scholz, Sie haben unter anderem aktiv daran mitgewirkt, die nach den viel zitierten Babyboomern geborenen Jahrgänge in solche verschiedenen Altersgruppen einzuteilen. Wer gehört eigentlich nach Ihrer Forschung zu diesen Generationen X, Y und Z und wodurch unterscheiden die sich nochmal untereinander?
Also zunächst mal, was wir vorhin gehört haben, sicherlich, es gibt diese Unterschiede und es kann auch sehr gut gehen. Und das Wichtige ist, dass wir wirklich auch die Unterschiede sehen, realisieren und auch akzeptieren. Was Sie gefragt haben nach den Unterschieden, also das Älteste, das sind die Babyboomer, da gehöre ich dazu. Das sind so die ungefähr ab 1950 geboren worden. Die gelten manchmal so ein bisschen als idealistisch. Ob das alle noch so sind, darüber kann man diskutieren. Für sie ist Arbeit wirklich was Wichtiges. Da werden Überstunden akzeptiert und wenn es mal länger dauert, ja, bei denen ist es auch okay. Das Ähnliche gilt so ein bisschen, nicht ganz so krass, auch für die Generation danach. Das sind dann die X und jetzt beginnen die Buchstaben, die Sie vorhin so erwähnt haben. Ja, und danach kommt, das ist jetzt ungefähr 1980, dann die Generation Y. Ja, und dann wird es etwas extrem, denn so ungefähr ab 1990 kommt jetzt die Generation Z und die ist wirklich anders.
Und wodurch unterscheidet sie sich jetzt von den anderen?
Also das ist so die Generation, die will so richtig geregelte Arbeitszeiten, die will überhaupt keine überraschenden Überstunden, sie will sich am Arbeitsplatz wohlfühlen und sie will auch umsorgt werden. Das ist sie ja von ihren Helikoptereltern immer gewöhnt. Das heißt aber jetzt nicht, dass die Generation nicht leistungsbereit ist. Das ist nicht der Punkt. Die will also durchaus auch arbeiten, die will auch Sinn an der Arbeit finden, die will auch Spaß an der Arbeit haben. Aber es ist wirklich die erste Generation, die Wert legt auf eine glasklare Trennung zwischen Beruf und Privat. Das heißt, so ein Anruf vom Chef am Abend oder irgendeine Arbeit am Wochenende, das geht für die Generation Z im Regelfall überhaupt nicht.
Kollidiert das nicht mit den Arbeitseinstellungen, die eben zum Beispiel die Babyboomer haben, oder lässt sich das irgendwie miteinander versöhnen?
Also es kollidiert durchaus, das muss man klar sagen, weil die Babyboomer oft den Fehler begehen, dass sie sagen, naja, wenn der jetzt abends nicht mehr arbeiten will, dann ist der nicht leistungsbereit, der ist nicht motiviert. Stimmt gar nicht. Die sind durchaus auch motiviert, aber im Rahmen dieser Zeiten. Und umgekehrt versteht die Generation Z überhaupt nicht, dass die Babyboomer eine ganz andere Historie haben, ganz anders aufgewachsen sind, anders geprägt sind. Und deswegen ist es eben wichtig, was wir jetzt auch in der Sendung ja tun, darüber zu diskutieren, darüber zu sprechen, wo die Unterschiede sind und dann die Unterschiede auch bereichernd akzeptieren.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ganz jung oder auch schon ein bisschen älter sind und länger im Beruf, dann bringen Sie doch mal Ihre Erfahrungen ein mit der jeweils anderen Generation. 44 1777 08000, sozusagen die Vorwahl, beteiligen Sie sich heute an der Redezeit. In einem Studio des Norddeutschen Rundfunks in Hannover begrüße ich Volker Müller. Er ist Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen und kennt die Sorgen und Nöte von Arbeitgebern und ihrer Betriebe. Zum Beispiel auch, wenn es um dieses abweichende Arbeitsethos der verschiedenen Generationen geht. Genau, schönen guten Abend.
Guten Abend, Herr Weidemann.
Herr Müller, die deutsche Wirtschaft hat ja bekanntlich schon wegen des Generationenknicks, also der demografischen Wende, Probleme, ausreichend qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Müssen Sie angesichts auch dessen, was wir gerade gehört haben, potenzielle Berufseinsteiger anders ansprechen als vor 10 Jahren?
Na, das ist gar keine Frage. Die Ansprache erfolgt heute deutlich anders. Kaum einer mehr schaut überhaupt in die klassischen Zeitungsmedien, wie wir das vor 10 Jahren eigentlich gar nicht anders kannten. Social Media spielt eine ganz andere Rolle, auch bei der Findung des Nachwuchses. Und die neuen digitalen Techniken haben einfach andere Möglichkeiten gegeben. Und die Personalabteilung der großen Unternehmen wie auch die Eigentümer nutzen die natürlich, weil wir müssen uns die Wege aussuchen, wie wir an die jungen Leute rankommen. Das ist keine Frage, ob wir das mögen oder nicht, sondern wir haben ein klares Ziel. Und deshalb sind diese neuen Wege einfach normal geworden.
Klassischerweise haben Betriebe ja also zum Beispiel Ambitionen, ihre neuen Mitarbeiter möglichst auch stark an den Betrieb zu binden, sie auch stark einzubinden, klassischerweise eben auch gegen sehr gute Bezahlung. Das deckt sich ja nicht mit den Werten, die wir eben gehört haben über diese jüngeren Generationen. Findet da sozusagen in den Personalabteilungen auch ein Wandel des Denkens statt? Gibt es Alternativen, wie man die Jüngeren trotzdem an den Betrieb binden kann?
Ah, da gibt es eine ganze Menge Alternativen. Denken Sie an die Diskussion, die wir führen, wie zum Beispiel junge Frauen wieder stärker ins Arbeitsleben kommen. Das ist keine Frage des Geldes, sondern das ist eine Frage, dass man die persönlichen Probleme, die man so mit sich rumschleppt, ob es die Frage ist, wie kann ich meinen Eltern im Alter nochmal helfen, obwohl ich arbeite, oder wie bekomme ich meine Kinder unter? Es gibt inzwischen immer mehr Betriebe, die Betriebskindergärten ins Leben gerufen haben. Also man versucht, die neuen Bedürfnisse, vor allem in einer Welt, in der auch immer mehr beide arbeiten, wirklich einigermaßen entgegenzukommen. Oder denken Sie an das ganze Thema Homeoffice, was sich leicht ausspricht, aber in der Praxis auch gar nicht so einfach ist.
Darauf werden wir sicherlich im Laufe der Sendung noch kommen. Mein dritter Gast heute Abend ist zu mir ins Studio gekommen, hier von NDR Info in Hamburg. Jan Evers begrüße ich bei mir hier. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind Unternehmensberater für Startups und gleichzeitig auch Geschäftsführer einer Gründerplattform im Internet. Die heißt auch so www.gründerplattform.de. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für Betriebe und Unternehmen im Online-Zeitalter haben sich deutlich verändert. Das haben wir eben von Herrn Müller auch gehört. Bedeutet das eigentlich auch, dass die jüngeren Generationen, wenn sie selber Betriebe gründen, das anders tun, als es ihre Vorgängergenerationen getan haben?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, die jungen Leute, insbesondere in Startups, Startups sind dann ja immer die besonders wachstumsgetriebenen Digitalen, aber es gilt auch insgesamt, die Jüngeren gründen mutiger, sind viel mehr ideengetrieben und haben weniger Branchenkenntnisse, als man das früher meinte, haben zu müssen, um zu gründen. Früher war es eher so, dass das Rollenbild war, dass man mal 5 bis 10, 15 Jahre im Betrieb arbeitet und dann etwas Ähnliches macht. Heute ist eher so, dass junge Leute sich über was ärgern, dass sie eine Idee haben, wie man das besser machen kann und dann mutig rangehen, um das zu verwirklichen.
Würden Sie sagen, das ist naiv oder ist das tatsächlich hier eine gestiegene Risikobereitschaft?
Beides. Also eine gesunde Naivität höre ich immer wieder von Gründern, die sagen, boah, wenn ich das damals alles gewusst hätte, was vor mir liegt, hätte ich es nicht gemacht, aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Und es gibt auch immer mehr Konzepte, Risiko zu reduzieren. Ich würde sagen, Gründen war nie so wenig existenzrisikoreich wie heute. Also es gibt immer mehr Konzepte, zum Beispiel Lean Startup heißt eins. Da geht es ganz stark darum, dass man sich ausprobiert. Dass man also nicht im stillen Kämmerlein einen Businessplan schreibt und dann irgendwie Geld von der Bank nimmt und versucht, das zu verwirklichen, sondern man probiert die Idee aus. Man macht Testläufe, man passt die Idee an. Und da kann man dann auch mit wenig Mitteln erstmal Sicherheit kriegen und mit dieser Sicherheit dann das Unternehmen groß machen. Das ist eigentlich eher heute der Weg zu gründen.
Das ist aber ja ein Charakterzug bei diesen jungen Gründern, der von dem, was wir vorhin gehört haben, was deren Verhalten als Arbeitnehmer, Angestellte angeht, stark abweicht, oder?
Ja, das stimmt. Das ist interessant. Aber wir müssen natürlich uns die Zahlen vor Augen halten. Also ich habe es eben nochmal nachgelesen, die 20- bis 25-Jährigen, von denen gründen 3,4%. Also es ist die kleinere Menge und vielleicht ist das dann auch eine, wie man als Wissenschaftler sagt, eine averse Selektion, dass die anders drauf sind. Wo eine Parallelität ist, die gründen alle so, dass sie dabei Fun haben. Also die wollen sich wohlfühlen. Ich meine, Krawatte ist out, ist klar. Man duzt sich, man muss Bock haben. Dann gibt man auch Leistung. Also so diese glasklare Trennung von Beruf und Freizeit, das kann ich da jetzt nicht so sehen. Aber einiges von dem, was gesagt wurde, passt schon. Also der Wohlfühlfaktor, der Sinnfaktor, das ist ja immer wichtiger Sinn, das ist schon da.
Ein Spruch von Christian Scholz habe ich, glaube ich, gehört eben.
Also ich stimme natürlich allem vollkommen zu, das macht man in so Diskussionen. Aber diese Idee, dass die tatsächlich hier überhaupt mal gerne gründen, gut, Sie haben es selber am Schluss dann relativiert, die Zahl ist relativ gering, die Risikobereitschaft ist sehr gering. Und das erklärt auch die Idee, warum die im Regelfall auch selber feste Arbeitsverhältnisse wollen. Also die Zahlen, die mir vorliegen, gehen in die Richtung, dass die gar nicht unbedingt gründen wollen. Und selbst wenn sie gründen wollen, gibt es dann Starter Center, wo wir geregelte Arbeitszeiten haben, wo die von 9 bis 5 Uhr da sind und wo die letztlich, das macht es ein bisschen fast krass, dann auch richtig eine Versorgung haben wollen. Also Mentoren, die sich um sie kümmern und Ähnliches.
Einspruch. Ja, aber lassen Sie uns jetzt nicht zu tief in diese Gründerszene gehen. Können wir auch im Laufe der Sendung nochmal machen, denn wir haben eine Hörerin, die ich gerne begrüßen würde. Und sie hat gewählt 08000 441777, also die Nummer, die auch Sie wählen können, wenn Sie sich an der Sendung heute Abend beteiligen wollen. Schönen guten Abend an Luisa Mark aus Bispingen.
Hallo.
Sie klingen recht jung, sind also, wann haben Sie zugehört, welcher Generation würden Sie sich dann zuordnen?
Also ich bin irgendwo zwischen Y und Z, also der Definitionsbereich geht bis 94. Ich bin 94, okay. Eigentlich bin ich noch Y, aber jetzt habe ich eben schon gehört, jetzt bin ich schon Z laut 1990, also irgendwo da kategorisiere ich mich ein.
Ja. Und haben Sie schon Erfahrungen im Beruf gemacht, auch mit anderen Altersgruppen?
Ja, also ich habe schon Praktika gemacht und auch Hiwi-Jobs. Ich arbeite für einen Diversity-Manager bei uns am Studiumsort und deswegen sitze ich da natürlich mitten zwischen den Stühlen und kriege auch sehr viel mit. Und auch deswegen, weil natürlich viele Dozierende, ich bin an der Fachhochschule, die waren natürlich oder sind auch in der freien Wirtschaft tätig und das sind die Babyboomer und das merkt man denen auch an.
Dann charakterisieren Sie sie doch mal aus Ihrer Sicht.
Also es gibt natürlich von bis, aber was mir sehr stark aufgefallen ist, die Babyboomer, ich pauschalisiere jetzt auch mal, die neigen dazu, keine Feedback-Kultur zu haben. Also das heißt, die haben sich ja in ihrer Generation sehr stark mit den Ellbogen durchsetzen müssen, weil halt so viele da waren. Und ich glaube, aus dieser Rolle sind viele nie so richtig rausgekommen. Also das merkt man halt auch, wenn Dozierende so an den Studenten was kritisieren, dann sind die immer mit einem viel zu großen Hammer auf einem viel zu kleinen Nagel im Endeffekt. Und das finde ich eigentlich das Schlimmste an dieser Generation. Also das, die sagen dann immer, ja, wir sind so feinfühlig, die Generation, also die jüngeren Generationen, die nehmen alles immer gleich persönlich, ja, aber wir haben es einfach anders gelernt. Wir sind viel empathischer erzogen worden und auch diese Soft Skills werden ja in den im Studium viel stärker unterstützt. Das haben die Babyboomer, glaube ich, damals gar nicht gelernt.
Aus Ihrer Sicht hat das negative Rückwirkung so auf einmal das Klima an Ihrer Arbeitsstelle oder auch tatsächlich auf das Arbeitsergebnis?
Auf jeden Fall. Also ich würde sagen, zu 100% hat das einen Einfluss, weil da prallen natürlich Welten aufeinander. Da muss man natürlich gucken, was ist die Lösung dafür. Meiner Meinung nach ist das Kommunikation. Ganz, ganz wichtig. Das spricht sich immer so einfach aus. Und dann sagen auch ganz viele, wenn man mal an so einen Punkt kommt und sagt, hier, wir kommen hier nicht weiter, irgendwas ist hier falsch gelaufen, lass uns mal drüber sprechen. Ja, und dann kommt der nächste Punkt, Offenheit. Da haben die Generationen wieder verschiedene Definitionen. Dann kommt wieder Respekt vorm Alter. Ich bin ganz ehrlich, ich habe keinen Respekt vorm Alter, weil ich nicht finde, dass man anhand des Alters erkennen kann, was für eine Erfahrung derjenige gesammelt hat. Vielleicht hat er Erfahrungen in einer ganz anderen Branche gesammelt und ich weiß aber viel mehr über die Sachen, die ich mache. Aber er fängt an, mich ganz doll zu kritisieren und sagt, hier, aber hab bitte Respekt vorm Alter. Mhm. Deswegen sage ich ganz ehrlich, ich habe das nicht.
Würden Sie denn sagen, dass, sage ich mal, ein Mitarbeiter, Kollege oder auch Chef von Ihnen, der vielleicht Ende 30, 40 ist, schon anders agiert?
Er versucht es. Also Sie sind stets bemüht, kann man sagen. Doch, man merkt schon, das ist, würde ich sagen, das sind die, die sich das dann aneignen. Also die merken, hier Handbremse ziehen, ich muss hier was verändern, ich bin quasi genau dazwischen. Und da merkt man, dass sie sich sehr stark fortbilden. Es dauert natürlich eine gewisse Zeit, so ein Führungsstil ändert sich nicht von heute auf morgen. Gerade wenn das autoritär vorher war, dann sowieso nicht. Aber man merkt schon, dass sie was ändern wollen. Und das sind auch diejenigen, die kritikfähig sind und die Kritik auch sehr gerne annehmen, wo man sagen kann, hören Sie mal, ich würde da und da was anders machen. Sie machen das zwar schon besser mit dem Feedback, aber das könnte man noch falsch verstehen oder das könnten Sie anders machen. Und die nehmen das sehr dankend auf, habe ich festgestellt. Mhm.
Dieses ganze Paket gebe ich jetzt mal weiter an Volker Müller. Als Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände in Niedersachsen kriegen Sie ja sozusagen wahrscheinlich häufig das Feedback von der anderen Seite. Kriegt man das deckungsgleich, was wir da gerade gehört haben?
Naja, das ist immer ein bisschen kompliziert, weil jeder natürlich erstmal seine Sichtweise hat. Denn ich kenne eine Menge Babyboomer, die eher umgekehrt das Gefühl haben, Mensch, die sollen doch noch viel offener werden. Auch die jungen Leute, die müssen sich was trauen. Ich finde diesen Satz, ich habe keinen Respekt vom Alter, völlig, völlig sinnvoll. Weil wir müssen über Themen reden. Und das, was ich auch bei den jungen Leuten eigentlich am wichtigsten finde, dass sie lernen, dass man in jeder Umgebung ordentlich arbeiten kann, dass man vom Homeoffice arbeiten kann. Aber am Ende sind wir alle einem gewissen Erfolg verpflichtet. Das heißt, wie ich meine Unterschrift unter einen Vertrag bekomme, sage ich jetzt mal aus meiner Babyboomer- oder Chefsicht, ist mir völlig egal. Solange der Erfolg da ist, können die zu Hause im Garten sitzen oder wegen mir auch auf Mallorca sitzen, wenn sie in der Lage sind, ihren Job dort zu erledigen, dass es passt, kann das funktionieren. Ob es auf Dauer funktioniert und ob auch diese, ich sag mal, modernen Arbeitsweisen, ich war bei Facebook, habe dort meinen ersten Live-Chat gemacht und bin dadurch diese für mich eher wie Urlaub aussehende Arbeitsstätte gelaufen mit freien Restaurants etc. Alles gut. Aber am Ende muss auch das Ergebnis stimmen. Und ich glaube, das ist wichtig für Chefs, egal welchen Alters.
Und nun ist Facebook ja hochprofitabel. Könnte man natürlich auch daraus schließen, also das scheint zu funktionieren, jedenfalls wenn die Geschäftsidee stimmt.
Bleibt die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Funktioniert es, weil die so arbeiten, oder können die so arbeiten, weil es funktioniert und die Marge stimmt?
Frau Mark, überzeugt Sie das?
Ja, ich finde das schon mal sehr gut, dass Sie mir dazu stimmen, von wegen kein Respekt vorm Alter. Wenn ich das sonst sage, dann kriegen alle erstmal einen halben Schreck.
Entschuldigung, kein Respekt vorm Alter, aber Respekt vor Menschen allemal.
Ja, das absolut. Stimme ich Ihnen komplett zu, das sehe ich genauso. Vor allen Dingen, weil Menschen heutzutage ja auch nicht mehr so als Arbeitskräfte gesehen werden sollen oder auch gesehen werden, sondern als Menschen. Das ist halt ganz wichtig. Das vergessen halt auch einige immer mal wieder. Ne?
Vielen Dank, Frau Mark. Ich hatte das Gefühl, dass auch Herr Scholz noch sozusagen das versuchen wollte, ein bisschen einzuordnen. Deckt sich das mit Ihren sozusagen wissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Erkenntnissen, was wir gerade gehört haben?
Also einiges deckt sich natürlich. Also das Facebook-Thema, das wäre ein gesondertes Thema. Also da müssen wir den ganzen Abend drüber diskutieren. Das wirkt alles so locker und relaxed und sonstiges. Da ist eine Arbeitsspannung dahinter, da sind Arbeitsbedingungen dahinter, wo ich nicht glaube, dass jeder von uns arbeiten möchte, auch nicht jeder produktiv ist. So gesehen richtig, da muss man gucken, ob das übertragbar ist. Was ich spannend war, was Frau Markner gesagt hat mit der Idee der Feedback-Kultur. Das ist ein schöner Punkt, weil da prallen wirklich Welten aufeinander. Wenn jetzt Babyboomer über Feedback-Kultur reden, würden die ziemlich genau umgekehrt argumentieren und sagen, naja, die Generation Z hat nicht so eine richtige Feedback-Kultur. Die ist von der Schule schon gewöhnt, dass man eigentlich nicht mehr richtig kritisieren darf, sonst kriegt man schon Schwierigkeiten mit den Eltern. Die ist gewöhnt, dass gerade so harte Statements gar nicht mehr kommen dürfen. Das heißt, ich glaube, das, was Sie gerade gesagt haben, das muss man mehr miteinander austauschen. Kommunikation ist das Wichtige. Das heißt, beide haben ihren sehr eigenen Stil, wie sie Feedback-Kultur auch pflegen wollen. Und das sollte man in der Tat austauschen, miteinander diskutieren. Beides hat Vor- und Nachteile und beides muss in die Diskussion reinkommen.
Wir bleiben mal beim Thema und auch bei der Zielgruppe. Der nächste Hörer ist Philipp Oppenländer aus Saarbrücken. Sie sind auch noch nicht ganz so alt, wenn ich das hier richtig übermittelt bekommen habe, oder?
Genau, ich bin 20 Jahre alt.
Okay, das wäre dann, wenn ich richtig gerechnet habe, so zwischen Generation Y und Z.
Und das ist ein reinrassiger Zettler.
reinrassiger Zettler. Herr Oppenländer, haben Sie schon Erfahrungen an Arbeitsstellen, an Arbeitsplätzen gemacht?
Ja, in der Tat. Ich wollte meine Erfahrungen schildern zu dem Thema, was ganz am Anfang Ihrer Sendung angesprochen wurde, dass Vertreter der Generation Z, also meiner Generation, schon irgendwo das Problem damit haben, wenn man beispielsweise nach Ende der Arbeitszeit noch telefonisch kontaktiert wird oder Überstunden leisten soll. Was den telefonischen Kontakt angeht, sehe ich das tatsächlich ähnlich. Da habe auch ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit, wenn man dann abends um 22 Uhr noch von seinem Chef, Arbeitsanweisungen oder sonstige Sachen erhält, was dann auch möglichst sofort und möglichst schnell erledigt werden soll. Was allerdings die Überstunden angeht, würde ich das jetzt zum Beispiel ein bisschen anders sehen. Ich bin durchaus bereit, wenn ich sehe, dass es benötigt wird und dass auch gerade die entsprechende Arbeitsbelastung für das ganze Team derart hoch ist, dass das alle ja auch irgendwo machen müssen, dann auch selber zu sagen, okay, klar, dann bringe ich mich mit ein, da bin ich dabei. Und da leiste ich dann eben auch diese zusätzlichen Arbeitsstunden noch ab.
Herr Oppenländer, mögen Sie uns verraten, in welcher Branche Sie arbeiten oder gearbeitet haben?
Ich arbeite derzeit an einem Lehrstuhl an der Universität des Saarlandes.
Also
sechs Mitarbeiter.
Irgendwo in der Nähe von Christian Scholz, wenn Sie aus Saarbrücken genau. kommen. Nochmal die Frage an Jan Evers. Sie erleben jetzt hier zwei junge Hörer, die ja zwar in sozusagen abhängigen Beschäftigungsverhältnissen stecken, aber eigentlich klassischerweise ja die Klientel sind, die möglicherweise später auch mal sich selbstständig machen. Sind das Erfahrungen, die dort gemacht haben, die dann einfließen in die Art und Weise, wie die dann Unternehmen aufbauen, wenn sie selber mal gründen?
Ja, ich kann da schon was mit anfangen. Also wenn man heute Gründerteams und der Anteil von Gründungen, die im Team gegründet werden, nimmt zu, das ist ja auch schon mal ein Statement. Wenn man sich diese Teams ansieht und beobachtet, wie die Unternehmer untereinander, aber auch mit Mitarbeitern umgehen, ist das in jedem Fall so, dass da viel mehr Feedback-Kultur ist, dass irgendwie Soft Skills, Empathie, Teamorientierung, solche Themen sind da viel stärker. Also führen mit Anweisungen geht da überhaupt nicht mehr.
Sie führen ja auch Gründer unterschiedlicher Generationen zusammen, zum Beispiel über Ihre Plattform da. Wie ist denn das? Gibt es da auch so einen Austausch zwischen 20-jährigen und 40-jährigen Gründern? Wer lernt da von wem?
Ja, wir versuchen auf der Plattform eigentlich damit aufzubrechen, zu sagen, Frauen lernen von Frauen und Männern von Männern und Junge von Jungen, sondern man wird am Anfang gefragt, was für ein Typ man ist. Ist man eher ein Visionär? Ist man eher ein fachlich orientierter Mensch? Ist man eher ein Manager-Typ? Und dann, wenn man da die Schieberegler bewegt hat, wird man gematcht auf Neudeutsch, also wird man zusammengeführt mit Unternehmer, Unternehmerinnen, die schon erfolgreich sind. Und kann von denen lernen, digital. Man sieht dann also Filme und im Prozess des Gründens trifft man die immer wieder digital und lernt immer wieder von denen. Also ich glaube, es geht darum, dass man lernt von Menschen, von denen man das annehmen kann. Und jemand, der eher ein Visionär ist, der lernt halt lieber von Visionären und ein BWLer-Typ vielleicht eher von BWLern.
Aber es ist nicht so, dass die 20-Jährigen sozusagen die Erfahrungen, die 40-jährige Gründer in den 20 Jahren vorher gemacht haben, automatisch als Erfahrung mitnehmen können. Es kann auch mal umgekehrt sein, oder?
Absolut, absolut. Also ich erlebe eigentlich, dass bei den jungen Leuten einerseits ein großes Interesse an unternehmerischer Erfahrung ist, dass die lernen heute viel lieber von Unternehmern und aber auch die älteren Gründer, über 40-jährigen Gründer, merken, dass dieser neue Stil des Gründens, dieses Ausprobieren, dieses weniger verkopft, dieses das Risiko senken durch Piloten, Prototypen, dass das gut ist und diese Kultur zieht ein. Also bis in die Konzerne, die ja irgendwie über Inkubatoren versuchen, diesen Gründungsspirit da reinzuholen und die ihren Managern beibringen von den 20-, 25-Jährigen, wie die das heute machen.
08000 441777 ist die Nummer, die Sie wählen sollten, wenn Sie sich an unserer Redezeit heute Abend beteiligen wollen. Und heute dreht es sich alles um die verschiedenen Generationen in den Unternehmen, seien es nun Arbeitnehmer oder selber die Chefs, verstehen sich die Babyboomer und die Generation Y. Daniel Bergmann aus Stelle hat uns angerufen. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sagen Sie auch, weil das heute wirklich wichtig ist, so welche Altersgruppe Sie sich zuordnen?
Ja, und zwar ein 90er Baujahr, das heißt, ich würde noch typisch in die Z-Generation reinfallen.
Ja, okay. Ja, was sind Ihre Erfahrungen im Beruf?
Ja, und zwar habe ich das Ganze interessant mitverfolgt und wollte da ein bisschen Dynamik reinbringen, weil ich finde auch, dass es dementsprechend nicht nur der Alter geschuldet ist, sag mal, was man so erlebt, sondern auch dementsprechend aus welcher Schicht man arbeitet, beziehungsweise in welchem Bereich. Ich selber komme nämlich aus der Logistik- und Transportbranche und habe dort auch andere Erfahrungen in der Logistik als auch in der Transportbranche gemacht, die allerdings sehr gut waren, also sehr positiv mit der älteren Generation, mit der Babyboomer-Generation.
Das interessiert uns natürlich sehr konkret. Erzählen Sie mal. Sie haben also lernen können auch tatsächlich von älteren Generationen, entnehme ich dem.
Ja, auf jeden Fall, selbstverständlich. Also die ältere Generation, die bringt einen auch ein bisschen Gelassenheit, weil man, sag ich mal, in meiner Generation doch ein bisschen zur Hektik neigt, weil man auch so ein bisschen dieses Feedback immer ein bisschen erhaschen möchte, sag ich mal, weil man doch ein bisschen unerfahren ist und man möchte natürlich gerade in meinem Fall, weil ich ja leider noch ungelernt bin, trotz alledem immer sein Bestes geben und möglichst viel zum großen Ganzen beitragen und dementsprechend bekommt man sehr viel auch an Werte vermittelt, wie man sich in der Arbeit halt besser geben kann oder halt, was man für sich selber mitgeben kann. Das heißt also auch, wie Sie gesagt haben, man kann immer so einen Mix draus machen, sag ich mal, dass man da selbst privat, aber auch arbeitstechnisch von der älteren Generation definitiv noch einiges mitkriegt.
Hm. Was würden Sie sagen, privat haben Sie jetzt als Stichwort genannt? Also findet da auch zwischen, sag ich mal, Babyboomern, das sind ja dann 50, manchmal sogar 60-Jährige und Ihnen irgendwie auch privaten Austausch statt? Geht man hinterher nochmal in die Kneipe oder trifft sich so oder wie weit geht das?
Ja, muss ich allerdings sagen, habe ich bis jetzt noch nicht so die Erfahrung gemacht, weil ich dort dementsprechend nicht wirklich lang in den Firmen war leider. Das ist halt dieses Thema Zeitarbeit. Ich denke mal, es ist auch ein wichtiges Thema, was Dynamik reinbringen würde. Allerdings in den Pausenzeiten, da habe ich mal in einer Firma gearbeitet, in einem Lager in Hamburg. Dort war ich im Endeffekt mit der Hälfte des Alters der Jüngste mit Abstand von allen anderen. Und in den Pausen und in den Zeiten, wo man mal reden konnte, ist es immer mal wieder zum Gespräch geworden, weil ich es auch wirklich interessant finde, andere Sichtweisen dort zu sehen und eventuell auch für spätere Berufe, die man nochmal ausübt oder dementsprechend nochmal einen Jobwechsel, einfach dort Sachen mitzunehmen, also Einstellungen oder Arbeitsangehenweisen, die man halt selber in seiner eigenen Hektik halt noch nicht so wirklich bedacht hat, sag ich mal.
Herr Bergmann, vielen Dank. Wir haben einen weiteren Hörer, das ist Eike Grünagel aus Hornburg. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Sie sind auch eher die etwas jüngere Generation, oder?
Ja, also ich bin 30, ich gehöre damit ja noch zur Generation Y, meine ich. Mhm. Müsste ja passen.
Richtig.
Und ja, und ich arbeite in einem Krankenhaus und bei uns finde ich, sind diese Strukturen immer, also prallen da sehr stark aufeinander, da wir ja nicht sehr flexibel sind. Also wir können ja nicht wie ein Start-up zum Beispiel irgendwie Arbeitsbedingungen, Homeoffice oder irgendwie sowas anbieten, sondern da herrscht ein ganz klarer Alltag, der strukturiert ist und an den sich irgendwo auch jeder halten muss. Und da gibt es relativ viele Konflikte, die dann auch oft aufeinander prallen, was das Lernverhalten, auch manchmal den Umgang miteinander angeht. Das ist also, da finde ich sehr viel Handlungsbedarf noch.
Ohne jemanden jetzt an den Pranger zu stellen, Herr Grünagel, würden Sie mal so ein Beispiel nennen, wo da die Generationen aufeinander prallen?
Wir hatten Kurse zum Generationskonflikt und das beste Beispiel fand ich war, dass es hieß, man darf der Generation Z zum Beispiel das Handy nicht als Kommunikation untersagen. Und wo dann, sogar natürlich ich mich jetzt noch zu den Älteren, wir schon gesagt haben, nein, in den Pausen können sie machen, was sie wollen, aber ansonsten hat ein Handy am Arbeitsplatz nichts zu suchen. Und das sind so Sachen, wo eben diese moderne Technik ja bei denen man mit einfließen muss, wo wir sagen, nein, Arbeit ist Arbeit, Freizeit ist Freizeit. Und das ist bei uns ja sehr stark getrennt.
Ich würde
kurz was dazu sagen?
Ja, selbstverständlich, Herr Scholz.
Ich hatte mir, das ist fast Gedankenübertragung, gerade als er gesprochen hat, das Stichwort Krankenhaus aufgeschrieben.
Ja.
Weil das ist genau das, was gerade beschrieben wurde. Weil wir reden ja manchmal so von dynamischen Start-ups mit so tollen, geschickten Produkten und alles Mögliche. Ganz viel ist aber in anderen Situationen, wie zum Beispiel im Krankenhaus. Und da prallen die Generationen wirklich aufeinander. Das sieht man sehr schön an allen Punkten, die gerade angesprochen wurden, zum Beispiel auch an der Arbeitszeit, auch an dem Thema Überstunden. Es war in der Zeit vor kurzem ein ziemlich böser Artikel über die Generation Z drinnen, wo einer im Krankenhaus, ein Pfleger, gesagt hat, also jetzt ist 5 Uhr, jetzt ist meine Schicht zu Ende, jetzt gehe ich. Und da ist ziemlich über den Generation Zettler losgefangen worden, hat ihn ziemlich kritisiert, gesagt, das geht gar nicht. Wir haben dann in ähnlichen Situationen im Krankenhaus mit Generation Z-Vertretern diskutiert und die haben gesagt, ja, was ist denn, wenn ich jetzt nicht bleiben würde? Das heißt, wenn ich gehe, dann ist das jetzt mal Schluss. Aber wenn ich bleibe, bedeutet das, dass ich morgen wieder bleibe, dass ich bis 7 bleibe, dass ich bis 8 bleibe. Das heißt, die Generation Z hat ein sehr dezidiertes Gefühl dafür, was eine Überstunde ist, die aus einem Notfall etc. entsteht. Und das ist das, was ja auch aus der Brücken so gesagt wurde in der Form. Und auf der anderen Seite etwas, was Organisationsverschulden ist. wenn man es darauf ankommen lässt, dass Überstunden gemacht werden. Und von dem Hintergrund sagt jetzt die Generation Z, anders als es andere Generationen sagen, durchaus, nee, jetzt habe ich schon 8 oder 9 oder 10 Stunden gearbeitet, jetzt ist auch Schluss. Und ich glaube, in diesem Punkt hat die Generation Z auch recht, weil was wir an Burnout und Stresssymptomen in Krankenhäusern teilweise sehen, das ist schon nicht mehr ganz zumutbar. Also so gesehen sind das ganz wichtige Punkte.
Ich würde Volker Müller gerne nochmal fragen, so aus dem Überblicks, aus der Überblicksbetrachtung. Können Sie bestätigen, dass es Branchen, dass es Unternehmen gibt, die von solchen Konflikten stärker betroffen sind und andere, wo das nicht ganz so eine große Rolle spielt?
Nein, ich glaube, man muss grundsätzlich unterscheiden Dienstleistung und produzierendes Gewerbe zum Beispiel. Wenn Sie eine Produktion laufen haben, dann muss der Platz besetzt sein, da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Aber ich will eins mal nochmal sagen, ich glaube gar nicht, dass sich Z und Babyboomer wirklich so unterscheiden. Also ich kenne eine Menge Leute, die sind 50, 55, die sagen mir, sie wollen das nicht. Jetzt ist Schluss, ich habe meinen Tag gemacht, es ist 5 Uhr, ich will nach Hause, das ist meine Arbeitszeit. Und ich kenne umgekehrt eine ganze Menge unserer jungen Leute, die kann ich eigentlich immer erreichen, wenn es denn wirklich notwendig ist. Nur zum Beispiel die Freiheiten, die sich die jungen Leute rausnehmen wollen, dass man auch freier im Arbeitsalltag ist, dass man nicht auf 8 Stunden fest in einem Büro auf einem Stuhl im abgeschlossenen Zimmer sitzt, sondern dass man auch von unterwegs arbeitet, dass man dafür mal zum Friseur gehen kann etc. Und ich zum Beispiel, ich schreibe auch Mails abends um 10. Aber meine Leute wissen, so hoffe ich wirklich und ich sage es auch deutlich, ich erwarte natürlich überhaupt keine Reaktion mehr, sondern das dient für mich, das war jetzt für mich noch eine Chance, eine Mail abzuarbeiten und wenn die am nächsten Morgen lesen, reicht das völlig. Die müssen nicht mehr auf ihr Handy gucken. Aber ich habe 2 Dinge, die mir eigentlich noch wichtig waren. Mhm. Vorhin ist mal Feedback-Kultur besprochen worden.
Hatte die erste Hörerin vor allen Dingen erwähnt, dass die bei Älteren nicht so ganz ausgeprägt sei. Mhm.
Ja, das wage ich mal zu bezweifeln. Sie könnte aber anders sein. Was ich bei den jungen Leuten erlebe und was ich zum Teil untersage, ist die Art und Weise, wie die elektronische Kommunikation genutzt wird. Ich stelle fest, die Mailschreiber, die Viel-Mailschreiber, erreichen 2 Dinge. Erstens, sie schreiben häufig Dinge, die sie den Menschen nicht ins Gesicht sagen. Es schreibt sich ganz leicht eine Mail von der Leber, man braucht gar keine Reaktion sofort erwarten und die geht raus. Und untersagt habe ich meinen Leuten, mit Mail in Krisensituationen zu arbeiten, weil Mails in der Regel eskalieren und nie deeskalieren.
Also Sie setzen auf die verbale Kommunikation,
so ist das.
Also direkte.
Die jungen Leute haben es nicht ganz so sehr gelernt. Wenn du ständig mit dem Daumen unterwegs bist und einen schnellen Daumen hast, wird die Zunge einfach langsamer. Und es macht, glaube ich, schon Sinn, dass man Auge in Auge dann auch lernt, das auszutauschen und auch auszuhalten. Übrigens natürlich auch auf beiden Seiten.
08000 441777. Wir würden uns auch sehr über Anrufer freuen, die schon ein bisschen älter sind, also vielleicht zur Babyboomer-Generation gehören und mal ihre Erfahrung mit den jüngeren Generationen schildern. Aber den letzten Punkt von Volker Müller gebe ich nochmal an Jan Ebers weiter, der ja mit denen zu tun hat, die sozusagen selber die Initiative ergreifen. Ist es tatsächlich so, dass die Kommunikationskultur unter jüngeren Gründern auch anders ausgeprägt ist als zum Beispiel bei denen, die mit 40 vielleicht einen Handwerksbetrieb aufmachen?
Ja, das bestimmt so. Ich habe eher eben gelacht, weil ich an mich selber dachte. Ich musste das auch lernen, als dass man in bestimmten Situationen keine Mails schreibt, sondern in den direkten Kontakt geht. Und ich glaube, es ist wirklich wahr, dass es eskaliert. Ich würde fast sagen, dass die heute 25-Jährigen da sogar besser drin sind, dass sie wissen, wofür digitale Sachen gut sind und wofür nicht. Aber vielleicht ist das auch eine sehr positive Lebenseinstellung von mir oder eben mein Umfeld. Also ich habe nicht das Gefühl, dass viel Mail-Schreiber und irgendwie die Hoffnung, über digitale Systeme menschliche Themen abzuarbeiten, dass das bei unter 30-Jährigen verbreiteter ist als bei über 40-Jährigen. Eher andersrum. Also,
das würde ich, wenn ich kurz was dazu sagen
ja.
darf. Also,
ja, Christian
genau
Scholz.
Also es gibt ein wichtiges Argument. Also ein Zettler würde jetzt in der Situation sagen, wir schreiben gar keine Mails mehr.
Ja.
Damit beginnt das Ganze schon. Das heißt, die haben ja WhatsApp, wo sie permanent kommunizieren. Und das ist eine ganz andere Kommunikationsform, an die wir uns auch gewöhnen müssen.
Würden Sie sagen, dass die näher an der verbalen Kommunikation
die
ist als
die? Die ist
durchaus
nah dran. Das ist so genauso, wie wir beide jetzt miteinander reden. Oder wir drei oder vier.
Ja. Nur, dass es da aufgeschrieben wird.
Da werden alle durcheinander, da sprechen die fast alle durcheinander.
Aber wenn ich Volker Müller richtig verstanden habe, ist das Problem, auch darin, dass man diese nonverbalen Signale eben dann auch bei WhatsApp nicht so wahrnimmt und dann möglicherweise auch Dinge eskalieren, die man bei einer Roundtable-Geschichte wahrscheinlich nicht so eskalieren lassen würde, oder?
Es fehlt der Augenkontakt und es fehlt auch die Mimik. Mhm. Das macht
also, dass das komplizierter ist, glaube ich, ist klar. Ich glaube, da haben wir auch nicht die Dissens. Nur, also wir sind ja in der digitalen Welt, in der virtuellen Welt, wo wir nicht immer im gleichen Raum stehen und sitzen. Also so gesehen müssen wir uns auch diese Kommunikationsfelder gewöhnen. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir wirklich aufpassen müssen. Die Generation Z hat viele Dinge anders, als wir das vor 3-4 Jahren noch gewöhnt sind. Also zum Beispiel gibt es deutliche Zahlen, dass die Generation Z überhaupt nicht diese ganze Idee von Homeoffice haben möchte. Zu Hause arbeiten ist ein Bruch mit der Idee vom Work-Life-Separation. Die möchten mal einen Tag Homeoffice haben, irgendwie, weil das Auto repariert wird oder irgendwas anderes. Das ist eine andere Geschichte. Mhm. Aber diese Idee, einen Arbeitsplatz zu Hause haben zu wollen, das wollen die gar nicht.
Und das unterscheidet sie wiederum auch von den Mittelgenerationen,
Sie. Und genauso, was sie auch unterscheidet, ist, da bin ich jetzt ein bisschen anderer Meinung als Herr Müller vorhin, es gibt genug Untersuchungen, die belegen, dass die junge Generation teilweise diese Firmenkindergärten gar nicht für gut findet. Weil das bedeutet letztlich, dass ich viel mehr Flexibilität für den Arbeitgeber produziere. Mhm. Für den Arbeitgeber ist das natürlich genial. Ich habe einen Firmenkindergarten, da kann ich die Leute beschäftigen, fast so lange ich möchte.
Ja, Jugendpolitiker sehen das übrigens auch kritisch, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Weil, da gibt es also jetzt noch ganz andere Gründe, wollte ich jetzt nicht bringen.
Ja, ich sage nochmal die Telefonnummer, Herr Scholz, und unterbreche sie eben 08000 441777, denn wir haben einen Anrufer, Simon Bremer aus Lübeck. Schönen guten Abend auch an Sie.
Einen schönen guten Abend in die Runde. Hallo. Ich glaube Generation Y, irgendwie mit 33 müsste das sein. Und also meine Erfahrung ist es, dass viele der jungen Generation, ich sag mal zwischen 20 und 30 tatsächlich eher Anfang 20, wenn sie in die Arbeitswelt kommen, relativ viel erwarten. Ich weiß nicht, wer diese Erwartungen schürt, ob Schule, ob Studium, ob Eltern. Aber ich habe immer das Gefühl, dass grüne Wiese mit Blumen drauf und Einhörnern erwartet wird. Und dann kommt man in die Arbeitswelt, die Realität kommt nach dem Studium und man muss doch erstmal Rasen sehen und so ein bisschen den Acker beflügen.
Bezieht sich das auf Arbeitsbedingungen, Herr Bremer, oder auch auf Arbeitszeiten oder Gehälter? Was würden Sie sagen, was spielt da vor allen Dingen eine Rolle?
Ja, also Gehälter ist ein wichtiger Punkt, weil tatsächlich in Teilen des betriebswirtschaftlichen Studiums oder des wissenschaftswirtschaftlichen Studiums viel höhere Gehälter in den Studiengängen genannt werden, als manchmal die Unternehmen zahlen. Mhm. Und viele Studierende, denen ist auch überhaupt gar nicht klar, dass nicht das irgendwann auf dem Zeugnis steht, was an Noten da steht, sondern was tatsächlich an Praktika gemacht wurde und was einfach als Referenz dort steht, das ist den Unternehmen wichtig. Hm.
Herr Bremer, sagen Sie auch mal, in welcher Branche Sie tätig sind, dass wir uns so ein bisschen ein plastisches Bild davon machen können?
Ja, ich bin in der Unternehmensberatung tätig. Hm.
Genau. Und Sie haben aber gesagt, grüne Wiese, das klingt auch so ein bisschen tatsächlich nach Arbeitsbedingungen, die da erwartet werden von Jüngeren.
Richtig, genau. Also ich kann mich an ein Gespräch mit einem Berater erinnern, der sagte zu mir nach, ich glaube, 4 Wochen Berater-Dasein, ja, der kam gerade frisch aus dem Studium, sagte er zu mir, ich habe mir das Beraterleben anders vorgestellt. Mhm. Und das kann dieser junge Mann aber noch gar nicht greifen. Weil tatsächlich ein Berater, der jahrelange Erfahrung hat, der berät ja Unternehmensprozessen. Und die Berater, die natürlich in einer Unternehmensberatung neu anfangen, gerade aus dem Studium kommen, die machen erstmal ein bisschen Projektmanagement, um die Kunden kennenzulernen, um die Strukturen kennenzulernen. Wie baue ich überhaupt einen Prozess auf? Wie helfe ich dem Kunden überhaupt in meiner Beratungstätigkeit? Und viele, ich will das auch nicht so pauschalisieren, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass einfach viele dieses Durchhaltevermögen nicht mehr haben und ich sag's mal ganz salopp, nicht mehr bereit sind, entschuldigen Sie den Ausdruck, aber Scheiße zu fressen.
Okay. Ja. Aber das, und, ich erinnere mich, als ich in den Beruf einstieg, das ist jetzt auch schon ein paar Jahrzehnte her, da habe ich ganz ähnliche Feststellungen über junge Leute gehört, wie die Sie gerade getroffen haben. Ich würde Ihre Äußerung ganz gerne auch nochmal an Volker Müller weitergeben, weil mich tatsächlich auch sehr interessiert, ob jenseits dieser Generation tatsächlich auch die Art und Weise, also die Anforderung einer Branche, auch was die intellektuellen Fähigkeiten oder eher handwerkliche Fähigkeiten angeht, ob das auch Einfluss hat bei Jüngeren, bei Nachwuchskräften, auf Arbeitsbereitschaft, auf Erwartungen und Ähnliches?
Also ich glaube, die jungen Leute denken schon auch an diese Frage, wie sieht mein Arbeitsplatz aus? Mit dem klassischen Arbeitsplatzmodell kommt man, glaube ich, auch nicht mehr so richtig weiter, sondern viele haben diese coolen Coworking Spaces im Kopf. Ich komme heute Abend gerade, in Hannover haben wir eine wirklich coole Coworking Space, Eisenwerkstatt, Eisenwerk, das ist super. Aber die jungen Leute merken dort auch sehr schnell, super geht eine Zeit, am Ende muss das Businessmodell wirtschaftlich sein. So, und ob ich da dann mit vielen anderen zusammensitze, Effekte habe, jeder muss dort auch wirtschaftlich arbeiten, sonst wird er nicht lange überleben. Und in den Angestelltenjobs, da muss der Arbeitgeber eben dafür sorgen, dass er genug Leute findet, die das, was der Arbeitgeber dort macht, gut finden. Der Kampf um die Talente ist längst entbrannt. Da kann man mit Geld Dinge machen, aber viele junge Leute legen auf eine gute Stimmung im Betrieb, ein gutes Klima, viel, viel mehr Wert. Wie geht man miteinander um? Respektiert man sich einigermaßen? Hört der Chef auch zu? Hören die Kollegen zu? Ist man eingebunden? Ich glaube, darüber kann man ganz viel machen, um die eigenen Fachkräfte auch wirklich zu bekommen.
Also jetzt, da muss ich kurz mal was dazu sagen. Herr Scholz, machen Sie es kurz, weil wir haben noch einen Hörer, den wir gerne noch berücksichtigen würden.
Ja, ich mache das ganz kurz, weil das ist wichtig. Also da kriegen wir genau das Problem. Das heißt, die Unternehmen suchen natürlich händeringend Arbeitnehmer und deswegen wird auch relativ viel versprochen. Nur es wird teilweise sowohl das Falsche versprochen, als auch dann das gar nicht eingehalten. Das heißt, was die Generation Z möchte, die möchte ganz klar feste Arbeitsverhältnisse. Diese ganze Idee der befristeten Arbeitsverträge, der Praktika etc. will sie nicht. Sie möchte Büros, wo diese ganze Idee von Desk-Sharing und diese ganzen Zirkus nicht stattfindet. Das ist nicht so, dass die nur in hippen Coworking-Spaces arbeiten wollen. Gerade die Generation Z möchte fast schon altmodische, geregelte Arbeitsverhältnisse. Und da, glaube ich, machen die Unternehmen auch einen großen Fehler, indem die jetzt glauben, alles muss wie Facebook aussehen, ist gar nicht der Punkt. Da gibt es ganz andere Modelle und die sind genauso wichtig.
Kai-Christian Dröge kommt aus Langenhorn und als alter Langenhorner frage ich Sie mal, Langenhorn-Hamburg oder Langenhorn-Nordfriesland?
Nein, eigentlich Fuhlsbüttler, ja, okay. Aber jetzt in Langenhorn leben und das ist auch dem Flughafen geschuldet, weil ich seit 32 Jahren Spediteur bin, hauptsächlich in der Luftfracht am Flughafen.
Also und Sie sind also tatsächlich ein Babyboomer wahrscheinlich gerade noch, oder?
Ich bin 64er Jahrgang. Und hatte gerade so Glück, dass ich noch eine Lehrstelle bekommen hatte in der Spedition. Bin dann in die Luftfracht gegangen und habe mich auch als junger Mann mit 20, 25, 30, 35 total wohlgefühlt mit damals in Anführungsstrichen Stress und oh toll, wenn man abends um 9 nach Hause gegangen ist, ja, yeah, du hast es gerissen. Und habe dann es tatsächlich geschafft, zu einer kleinen eigenen Spedition Luftfracht und Seefahrt mit, 49, 7 Jahre lang, mit 45.
Ein alter, älterer Gründer jubiliert mein Studiogast Jan Evers hier.
Ich habe dann aber auch erfahren, dass es immer stressiger wurde, immer mehr Anforderungen, vor allem Luftfahrtbundesamt und Behörden. Und man wurde eingeengt und ich war als Geschäftsführer und Inhaber eigentlich immer nur dabei, Gesetze und Vorschriften zu beachten und bin gar nicht mehr zum Geldverdienen gekommen. Und habe dann auch Depressionen bekommen und war 4 Monate im Krankenhaus. Danach war der Betrieb weg, bin ein halbes Jahr in Kanada gewesen, bla bla bla, ich mach's mal schnell. Bin dann wieder zurückgekommen, habe gesagt, jetzt muss ich Geld verdienen und bin dann bei einer namhaften großen Spedition mit 28.500 Mitarbeitern weltweit angefangen. dessen Name ich im Radio jetzt natürlich nicht sagen darf. Ja. Weil
Sie dürfen Kühne und Nagel gerne erwähnen.
Nein, das ist der DAXA gegenüber auch sehr unfair. und habe dann festgestellt, mit 53 oder 52, es ist der Terror. Es ist wirklich der Terror. Ich bin als Sachbearbeiter angefangen, wir waren 4 Leute. Und es ist egal, ob sie DAXA, Schenker, DHL oder wie sie alle heißen, die großen nehmen. Man wird vollgeballert, man kriegt 5 E-Mails und 20 muss man beantworten. Und es wird immer schlimmer. Hm. Und habe nach 3,5 Monaten echt die Reißleine und habe gesagt, ich kann das nicht mehr ab.
Herr Drüge, so. Machen Sie es kurz, aber mich würde noch mal interessieren, was haben Sie für Erfahrungen mit Ihren jüngeren Kolleginnen und Kollegen gemacht?
Ja, und das ist genau der Punkt. Ich meine, ich war ja auch mal jung in der Branche und konnte das alles so weghauen. Aber damals gab es maximal einen Fax oder einen Telex oder ja. Aber dieser E-Mail-Terror, der wird immer schlimmer. Also ich sage es wirklich mal so, E-Mail-Terror. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und jetzt auch große Unternehmen sagen jetzt nach Feierabend bitte keine E-Mails mehr lesen und sie machen es trotzdem. Und das ist so gesellschaftstechnisch wirklich heftig. Und viele, viele Menschen, so wie ich auch, bekommen mittlerweile dann auch in Stress, Depression und so weiter und psychische Probleme mit diesem ganzen Terror. Mhm. Und das können junge Leute vielleicht mit 20, 25 noch leichter abfedern. Nee, das
ist ganz aber sie sind oft nicht bereit. Ich unterbreche auch Herrn Scholz, weil wir haben noch einen Hörer und die Sendezeit neigt sich dem Ende entgegen. Jochen Saar aus Hamburg ist, wenn ich das hier richtig übermittelt bekommen habe, 60. Ist das korrekt, Herr Saar? Schönen guten Abend.
Ja, das ist völlig korrekt. Und ich dachte, ich balanciere die Sendung mal ein wenig aus, indem ich noch einen älteren Teilnehmer
das zu Wort kommen lasse. Das können wir nur begrüßen.
Ja, also ich habe irgendwann angefangen zu arbeiten als Vorbild. Meine Eltern, mein Vater Spätheimkehrer aus dem Krieg und ich hatte ein Ziel, eine Motivation zu arbeiten, damit es mir und meiner Familie besser geht als meinen Eltern. So, das heißt also, wenn irgendwie auf der Arbeit was zu tun war, dann hieß es, mache ich. Jetzt habe ich mittlerweile 4 Kinder, die der Generation X oder mehr Z oder YZ angehören, die haben eine ganz andere Motivation. Die sagen, also ich arbeite gerne, tun sie auch, aber ich möchte eher so die Arbeit und den Faktor Spaß in Anführungsstrichen im Vordergrund haben. Ich achte nicht so sehr auf die Motivation der Ernährung, sondern mehr auf die Sache, dass die 8 oder 10 Stunden, die ich arbeite, dass mir das Spaß macht.
Finden Sie das gut, Herr Saar? Können Sie das nachvollziehen?
Ja, absolut, weil mir geht das seit 10 Jahren auch so.
Okay, also Sie haben die Werte sozusagen der Generation Y und Z angenommen.
Ja, und es ist tatsächlich auch so, wenn man Spaß an der Arbeit hat, vergeht die Zeit auch irgendwie. Und ich kann überhaupt nicht bestätigen, dass die jungen Leute nur anfordern. Natürlich gibt es viele junge Leute, da gehören meine Kinder auch dazu, denen hat man viel aus dem Weg geräumt und die haben es vielleicht leichter gehabt. Aber heutzutage sich in der Arbeitswelt durchzusetzen, ist, finde ich, für junge Leute besonders schwer, weil sie einfach noch keine Erfahrung haben und die werden sie machen. Mhm.
Herr Saar, vielen Dank.
Und mein Vorredner mit diesem E-Mail-Flut und so, ich denke, da muss man sich einfach mal überlegen, wie man das handelt. Jeden Tag eine halbe Stunde und ansonsten liest man die Dinger nicht, dann wird das auch nicht überhand nehmen. Okay.
Vielen Dank, Herr Saar. Ich gebe mal für ein kurzes Schlusswort an Christian Scholz die Frage weiter. Lernen tatsächlich die älteren Generationen auch von den jüngeren, was solche Werte angeht?
Ja, deswegen fand ich die letzten 2 Wortmeldungen unheimlich wichtig, also alle anderen auch, aber die letzten 2 besonders, weil es hat gezeigt, was teilweise die ältere Generation erlebt, wie die im Hamsterrad drinnen steht. Und die jüngere Generation sagt teilweise wirklich ganz klar, in dieses Hamsterrad möchte ich nicht rein. Ich möchte meine andere Lebensphilosophie leben und das steckt an. Und deswegen werden wir in Zukunft mehr Generation Z kriegen, und zwar in allen Altersgruppen.
Insofern haben wir ein wirklich schönes Schlusswort auch für diese Sendung, einen erfreulichen Ausblick in die Zukunft. Alte und Jung im Unternehmen, verstehen sich die Babyboomer und die Generation Y? Das war nämlich das Thema heute Abend in der Redezeit. Die Redaktion der Sendung hatte Verena Gonsch. Jetzt gleich nach den Nachrichten geht es weiter mit Play Jazz und Thomas Haag. Und morgen gibt es auch wieder eine Redezeit. Das Thema dann, Bauboom in Norddeutschland, übernehmen wir uns langsam. Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr schon anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, verabschiede mich von Ihnen. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.